Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Das Erbe der DDR, das ist doch eines aus Stein. Ja, und da sind viele der Ansicht, mit diesem Erbe sind wir nicht gut umgegangen. Hätte man den Palast der Republik in Berlins Zentrum nicht doch retten können, statt ihn abzureißen und ausgerechnet dort das Stadtschloss der Hohenzollern wieder aufzubauen? Darüber lässt sich trefflich streiten. Ganz ähnlich geht gerade eine Diskussion in Potsdam. Da geht es um zwei Gebäude. Zum einen das sogenannte Rechenzentrum im Zentrum der Stadt. Das ist ein DDR-Plattenbau, den die Stadt abreißen lassen will. Und zum anderen ein neues Gebäude, ein Hochhaus, geplant in der Filmstadt Babelsberg. Landeskorrespondent Christoph Richter über eine hitzige Debatte in Brandenburgs Landeshauptstadt.
An einer Straßenkreuzung in Potsdam-Babelsberg soll bald ein knapp 70 Meter hoher Turm in den Himmel ragen, gebaut von keinem Geringeren als dem US-Star-Architekt Daniel Liebeskind, Schöpfer des Holocaust-Mahnmals in Amsterdam, des One World Trade Center am Ground Zero in New York und des Jüdischen Museums in Berlin. In diese illustre Reihe soll sich jetzt auch Potsdam-Babelsberg einordnen. Beim Vorsitzenden des Potsdamer Bauausschusses, Wieland Niekisch, CDU, leuchten die Augen.
Also der Chef vom Filmpark und auch der Investor, der das Grundstück erworben haben, die hatten die Idee, also dort, wo also Film und moderne Medien passieren, wirklich einen Glanzpunkt hinzusetzen, weil er dort, glaube ich, besser hinpasst als vielleicht in eine historische Innenstadt. Und dann einen Mann wie Liebeskind zu gewinnen, der selber wohl ein Cineast ist, ein Verehrer des Films, dass man dort so einen Glanzpunkt setzt, auch wenn es eine gewisse Höhenentwicklung hat, das ist schon eine Herausforderung, die aber sehr, sehr positiv gesehen werden muss.
Stehen soll der Bau mal auf dem Gelände des Filmparks Babelsberg, einem Filmerlebnisareal am Rand des geschichtsträchtigen Studio Babelsberg, wo Filmgrößen wie Heiner Caro, Wes Anderson und Roman Polanski schon gedreht haben. Finanziert werde es durch den Berliner Immobilienentwickler KW, heißt es, veranschlagte Kosten 300 Millionen Euro. Natürlich finanziert die KW Development, so wie auch bei allen anderen Bauvorhaben, dieses Projekt selbst, heißt es in einer Mail an den Deutschlandfunk. Entstehen soll letztlich ein neues Potsdamer Wahrzeichen.
Ja, ich denke schon, die Latte sollte man so hoch hängen. Das muss schon dabei rauskommen und nicht einfach irgendein Glasklotz.
Der Potsdamer Stadtverordnete Wieland Niekisch ist einer der wenigen, der weiß, wie der Turm mal aussehen soll. Einen öffentlich einsehbaren Entwurf gibt es bislang nämlich nicht. Für eine Kontroverse in der Stadtgesellschaft sorgt nun der Vorschlag des Bauausschusses, man möge doch bitte auf einen städtebaulichen Wettbewerb verzichten.
Neben so einem großen verdienten Namen, wenn der sich hier wirklich leidenschaftlich mit 75 Jahren noch ein Alterswerk schaffen bzw. präsentieren will, das sollte man nicht in einen Wettbewerb pressen. Wer soll denn da noch daran teilnehmen? Da gibt es viele, viele andere Möglichkeiten und auch öffentlichen Bauten, wo man da was machen kann.
Im Dezember will die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung einen Verfahrensvorschlag verabreden, ob und inwiefern die Öffentlichkeit in die Planung mit eingebunden wird, angedacht seien Workshops und Werkstattgespräche. Beim Bund Deutscher Architektinnen und Architekten ist man über diese Verfahrensweise irritiert und schreibt in einem offenen Brief:
Überraschend provinziell und großspurig vorgetragen. Bauherr und Investor wollen sich ein Zeichen setzen. Einen Liebeskind wollen sie sich bauen. Und da brauchen sie natürlich auch keine Einmischung oder etwa einen Wettbewerb.
Deutlich wird an dieser Stelle, der Turmbau zu Babelsberg hat nicht nur Fans.
Ich persönlich bin kein großer Freund von Star-Architekturen,
sagt Architektin Frauke Röth, Mitglied der Ortsgruppe Potsdam von Architects for Future und Mitglied der im Stadtrat vertretenen Wählergruppe Die Andere.
Ich finde es schön, wenn nicht das Bild im Vordergrund steht, sondern wirklich auch, wie sie eine Architektur konzeptionell und kontextuell in die Stadt hineinpasst. Und ich glaube, dass viel mehr über diese Qualitäten der Architektur diskutiert werden muss. Allerdings muss ich auch sagen, Potsdam hat eine besondere Stadtbaugeschichte hinsichtlich von Repräsentation und Bildern. Und wenn man diese Linie verfolgt, muss ich sagen, passt dann tatsächlich eine Architektur von Daniel Liebeskind, reiht es sich sehr gut in die Architekturgeschichte Potsdams ein.
Der Streit um Potsdams bauliche Zukunft wird emotional geführt. Die Trennlinie, auf der einen Seite die Vertreter der barocken Rekonstruktionen, auf der anderen Seite die Verfechter, die das DDR-Erbe im Blick haben. Deutlich wird das am Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche. Der Architekt, der den Wiederaufbau plant, ist Thomas Albrecht. Er steht vor dem eingerüsteten Turmstummel der Garnisonkirche, der stetig wächst, und schaut in die Höhe.
Wir werden ja bis 60 Meter Höhe 2,8 Millionen Ziegelsteine vermauern. Und der Rest des Hauses, die letzten 30 Meter bis 90 Meter, sind dann eine Holz-Stahlkonstruktion.
Von der Idee gar nicht begeistert ist dagegen der Berliner Politikwissenschaftler Hajo Funke.
Wir haben mit diesem Garnison-Kirchturmsaufbau, Wiederaufbau, schon im Wider steckt das Problem. Eine Retusche der Geschichte.
Und Funke weiter.
Eine Restituierung des Gebäudes selbst verdeckt den Charakter der ruinösen Rolle, die die Garnisonkirche immer wieder im Nationalprotestantismus und dann auch im Nationalsozialismus gespielt hat.
Die Potsdamer Garnisonkirche, ein neobarocker Sakralbau. Er beherbergte einst die Gräber der Hohenzollernkönige und er diente Hitler als Kulisse für den Staatsakt, der sein Drittes Reich legitimierte. Hier im März 1933, am Tag von Potsdam, verneigte Hitler sich vor Hindenburg und schloss mit dem preußischen Adel einen Schulterschluss. Für die einen also ein hochproblematischer Ort, für andere unbedingt erhaltenswert. Neu an Fahrt aufgenommen hat die Debatte, als kürzlich das Glockenspiel der Garnisonkirche unter Denkmalschutz gestellt wurde. Das war ursprünglich von einer rechtslastigen Traditionsgemeinschaft aufgestellt worden. Die Glockeninschriften sind nach Angaben des Architekturhistorikers Philipp Oswald mit rechtsextremen Einschreibungen versehen, die das NS-Regime verharmlosen, Kriegsschuld und Kriegsverbrechen leugnen. Gründe, weshalb der wissenschaftliche Beirat des Lernorts Garnisonkirche gegen die Entscheidung eine Fachaufsichtsbeschwerde eingelegt hat. Philipp Oswald sagt:
Ist Ihnen nicht bewusst, dass Sie praktisch das erste Objekt der neuen Rechte zum Denkmal erhoben haben? Man kann das machen, weil es ist eine Entwicklung in der Gesellschaft, die sehr relevant ist und die da auch einen baulich-symbolischen Ausdruck gefunden hat. Aber dann sollte man wissen, was man tut.
Auch der Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent sieht in dem Glockenspiel eine Verzahnung von Rechtsextremen mit konservativen Strukturen und spricht von einem Symbol, das für die Normalisierungsstrategien der äußersten Rechten stehe. Brandenburgs Landeskonservator Thomas Drachenberg ficht die Vorwürfe nicht an. Ganz im Gegenteil, gerade die Ideologiegeschichte des Glockenspiels mache es zum Denkmal.
Ich würde mir wünschen, dass die Potsdamer Stadtgesellschaft sich dieses sperrige Teil aneignet und dass das weniger sperrig ist. Nicht in dem Sinne, wir bügeln das alles glatt, sondern dass man es sozusagen als seine Geschichte akzeptiert. Und es gab, glaube ich, mal den Vorschlag, jeden Tag um 12 die Internationale drauf zu glöckeln. Finde ich eine tolle Idee.
Für die einen also ein hochproblematischer Ort, für andere dagegen ein Ort der Versöhnung, des Aufbruchs. Aktuell entspannt sich die Kontroverse auch um das sogenannte Rechenzentrum, ein DDR-Plattenbau und heute Galerie und Kreativhaus, das teilweise auf dem Gelände der Garnisonkirche steht. Es soll 2024 abgerissen werden.
Der Abriss ist geltender Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, geltender Status im B-Plan und wir wollen einfach vereinbarungsgemäß dann unser Grundstück nutzen.
Meint Wieland Eschenburg, Vorstand der Stiftung Garnisonkirche. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert, SPD, ist unentschlossen. Ein Sprecher schreibt in einer Mail an den Deutschlandfunk:
Derzeit wird ein inhaltliches Konzept erarbeitet, welches erst anschließend als Grundlage für ein städtebaulich-architektonisches Konzept dient. Daher wurde bisher keine neue Entscheidung zum Umgang mit diesem städtischen Areal getroffen.
Dennoch, der Aufschrei unter Teilen der Stadtöffentlichkeit ist groß. Der Vorwurf, DDR-Ostmoderne bzw. DDR-Architektur soll geschliffen werden. Architekturhistoriker Philipp Oswald fordert den Erhalt des Rechenzentrums.
Das ist etwas, was sehr ausdrucksstark ist, was Geschichte anschaulich macht, was wir sozusagen deswegen unseren Nachkommen erhalten sollten.
Für ein Zeugnis der Ostmoderne, das Restaurant Minsk an anderer Stelle in Potsdam, gibt es bereits Pläne. SAP-Gründer und Mäzen Hasso Plattner will hier im kommenden Jahr ein Museum für Kunst aus DDR-Zeiten eröffnen. Eine Ausnahme, denn ansonsten wird in der Potsdamer Innenstadt auf den Trümmern der DDR-Bauten gewissermaßen die barocke Residenzstadt wieder aufgebaut. Beispiele hierfür sind das Stadtschloss, heute Sitz des Landtags, oder die Palazzi Chiericati oder Barberini. Derzeit entsteht auch der Plögersche Gasthof, eine barocke Stadtvilla. Die Rekonstruktionen sorgen für Kontroversen. Und so kann es passieren, dass Befürworter des Wiederaufbaus des alten Potsdam schon mal als Barock-Al-Qaida beschimpft werden. Brandenburgs Landeskonservator sieht es weniger aufgeregt, eher nüchtern und spricht in der Entwicklung von Potsdam von einem Zeitalter der Rekonstruktion.
Als Denkmalpfleger kann ich mehr mit zeitgenössischer Architektur was anfangen als mit Rekonstruktion. Rekonstruktionen sind, das sieht man an den Bauten, die rekonstruiert wurden in Potsdam, sind deutlich Neubauten.